fand das so irre, weil mich das ganz kurz berührt, dann abgeschreckt, dann zum Lachen gebracht hat. Dann wurde ich ganz furchtbar traurig. Das hat so irgendwie, ich glaube, 4, 5 Emotionen in mir hervorgerufen.
Dieses System, da ist ja eigentlich kein Gegenüber. Aber das, was in uns passiert, ist schon echt.
Das kann noch so hilfreich sein, wenn wir trotzdem solche Schlagzeilen hören und sehen, müsste man es ja eigentlich verbieten.
Wenn es für die Tech-Konzerne so einfach ist, uns süchtig zu machen mit Social Media und jetzt auch mit Chatbots, dann müssen wir uns ja auch mal fragen, warum ist das eigentlich so und wo können wir ansetzen bei uns?
Es ist spät, du liegst im Bett und kannst nicht schlafen.
Du willst reden, aber du willst niemanden wecken, niemanden belasten, niemanden erklären müssen, warum es dir gerade nicht gut geht.
Also, was machst du? Du tippst. Und auf der anderen Seite ist da jemand. Und zwar sofort, ohne Urteil und ohne Gegenforderung. Für Millionen Menschen ist das längst kein hypothetisches Szenario mehr. Unsere heutige Gästin forscht nämlich genau an diesem Moment, an dem, was danach passiert, was es mit uns macht, wenn die emotionalsten Gespräche unseres Tages nicht mal mit Menschen stattfinden, sondern mit einer KI.
Milena Stegner promoviert über Chatbots als FreundInnen an der Universität Freiburg, arbeitet für den KI-Campus und die DHBW Heilbronn und hat es sich zur Aufgabe gemacht, KI menschlich zu vermitteln. Mit der Wild Woman Community baut sie außerdem ein Netzwerk für Frauen auf, die die KI-Welt ja nicht nur beobachten, sondern auch mitgestalten wollen. Und sie stellt heute eine Frage, die uns alle betrifft. Wann hört ein Chatbot auf, ein Werkzeug zu sein? Und wann fängt ein Chatbot an, eine Beziehung zu werden? Willkommen bei Wunderpanik. Willkommen, Milena.
Hallo, Milena.
Schön, dass du da bist und dir die Zeit heute nimmst. Wir sprechen schon ja öfter über Beziehungen mit KI. Ist das ein Tool? Ist das ein Gegenüber? Aber wir haben noch nie jemanden kennengelernt aus Deutschland, der so intensiv sich diesem Thema auch aus der Forschungsperspektive angenommen hat. Also herzlichen Dank, schön, dass du da bist. Und auch eigentlich haben wir gedacht, wir wollen dich erstmal besser kennenlernen. Was ist das für eine Person, die sich mit diesem Thema beschäftigt? Milena, wie bist du da hingekommen und was machst du alles eigentlich? Das ist ganz spannend, vielleicht noch kurzer Exkurs. Wir haben nur Gäste, die wirklich so vielseitig aufgestellt sind, habe ich das Gefühl. Da passt immer, wer bist du und wenn ja, wie viele?
Ich wollte gerade sagen, ich war ursprünglich Gymnasiallehrerin für Englisch, Politik, Wissenschaften und Philosophie, Ethik. Und ich habe mir dann damals ein Sabbatjahr genommen, weil ich schon wusste, dass ich eigentlich auf lange Sicht nicht Lehrerin sein möchte und mich mir mehr Freiheit gewünscht habe. Und in meinem Sabbatjahr, weiß ich noch, es gab so verschiedene Gründe, die mich so ein bisschen zu dem Thema gebracht haben. Also das eine war tatsächlich der Film Ich bin dein Mensch, der mich irgendwie wahnsinnig berührt hat. Mhm. Weil ich bin so in diesen Film reingegangen und dachte so, ach, was für ein Quatsch.
Was ist das für ein Film?
Genau, das ist ein deutscher Film. Ich glaube, der hat sogar einen Oscar gewonnen. Und da geht es eben um eine Forscherin und die soll so einen humanoiden Roboter testen, der quasi als der perfekte Partner programmiert ist. Und sie will eigentlich gar nicht, sie hat gar keine Lust, aber sie ist so die Einzige, die irgendwie Single ist. Und da locken irgendwie Fördergelder und dann wird sie so ein bisschen verpflichtet und geht da eben auch sehr, sehr kritisch und ablehnend rein. Und am Ende verliebt sie sich natürlich dann doch. Und das Witzige ist eben, dass, wenn man diesen Film guckt, man das so ein bisschen miterlebt. Also man ist am Anfang auch so, ach, das ist ja Quatsch, ne? Also wer würde sich denn in sowas verlieben? Wer will denn sowas haben? Und am Ende berührt es einen eben dann doch sehr. Dieser humanoide Roboter wird quasi von einem Menschen gespielt. Das heißt, das macht es natürlich noch mal ein bisschen einfacher. Aber ich meine, irgendwie, ne, wer weiß, in welcher Zukunft sowas dann möglich wäre. Mhm. Und der zweite Aspekt für mich war so ein bisschen, also ich denke, jeder hat so ein bisschen über Replika gehört. Das ist ja diese App, die uns quasi, wo kann ich mir so Freundinnen kreieren und mit denen chatten. Und die Motivation der Gründerin war ja, dass sie ihren besten Freund verloren hat und sie wollte eben weiter mit diesem Freund kommunizieren und hat dann eben diese Konversation genommen und damit einen Chatbot trainiert, damit sie quasi weiter kommunizieren kann. Und daher kam diese Idee der App Replika und ich glaube, das hat mich damals, also ich glaube, es hat viele wahrscheinlich erstmal so ein bisschen schockiert im ersten Moment, dass man so dachte, ist das eigentlich gut, ist das schlecht, ist das komisch? Und genau, und damals gab es dann auch vom Deutschlandfunk eben so einen Beitrag, wo man gesagt hat, ja, jetzt hat Snapchat eben auch so einen Chatbot, der eben mit Nutzerinnen kommuniziert und man weiß überhaupt nicht, was das macht mit uns. Man weiß auch vor allem gar nicht, was das mit Jugendlichen und mit Kindern macht. Und dann dachte ich so, ich hatte schon oft mal überlegt zu promovieren, aber ich hatte irgendwie nie so richtig ein Thema und da dachte ich so, hey, das ist super spannend. Und das ist auch was, das wird nicht langweilig. Also ich glaube, da kann man jahrelang forschen.
Ist auch spannend, dass du von diesem Sabbatjahr dann auch so in diese KI-Branche reingekommen bist, ne? Du unterrichtest ja auch zum Thema KI im KI-Campus, du hast auch ein eigenes Unternehmen noch an der Seite, du bist ja total ja rein, also so ein bisschen self-made KI-Expertin auch geworden in diesen drei Jahren, die es jetzt läuft, ne? Ist auch spannend. Also du hast wirklich nochmal dein Leben so ein bisschen umgekrempelt.
Ja, genau. Also ich hatte auch viel Glück, würde ich sagen. Ich muss auch immer so ein bisschen an dieses Buch denken, du musst nicht kämpfen, um zu siegen. Weil da sagt der Autor, wenn du dich neu erfinden willst, du brauchst irgendwie beides, ne? Du musst bereit sein, aber du brauchst auch diese Chance. Und ich glaube, bei mir ist genau dieses beides zusammengekommen, weil ich hatte auch ein großes Glück. Ich habe für ein gemeinnütziges Projekt Unterrichtsmaterial erstellt und dann im Sabbatjahr konnte ich da wieder einsteigen und da haben wir eben angefangen, Unterrichtsmaterial zur KI-Ethik zu erstellen und eben auch zu diesem Chatbot-Thema schon. Und genau, dann habe ich eben diese Promotion bekommen, dann habe ich die Stelle bekommen als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die DHBW in Heilbronn und den KI-Campus und dann war ich eben auch Future Scout für den Stifterverband und die Reinhard-Frank-Stiftung und es lief dann einfach, es war einfach ein sehr gutes Timing. Ich habe dann auch sehr viel Glück gehabt und aber auch sehr viel Begeisterung auch einfach, weil ja, ich denke auch, der KI-Bereich wird einfach nie langweilig. Also für so Leute, die immer auf der Suche nach was Neuem sind und denen es vielleicht auch irgendwie ein bisschen schnell langweilig wird in so engen Strukturen, war das für mich auch einfach sehr perfekt. Und bin auch jeden Tag sehr dankbar und froh, in dem Bereich zu arbeiten.
Und gerade dein Thema boomt ja total, ne? Sind die Macher von Replika auch die, die jetzt gerade so eine Werbekampagne laufen haben, dass man sich seine Großmutter schon zu Lebzeiten als Avatar bauen kann? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sind die das? Ich habe so einen Spot gesehen, wo jemand dann die Oma filmt, wie sie halt mit dem Enkelkind interagiert. Vielleicht kann man das mal, wir hinterlegen das mal in den Shownotes. Und dann sieht man, es ist ein Cut und dann sieht man das Kind von damals halt in älter und diese Person bittet dann die Oma um Rat am Bildschirm.
Ich habe es auch gesehen, jetzt, ja.
Und das fand ich so, sind die das, weißt du das, Milena, stecken die dahinter?
Ich glaube nicht, irgendwas klingelt bei mir. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe es nicht gesehen.
Das macht überhaupt nichts, weil es schießen ja gerade solche Anbieter wie die Pilze aus dem Boden, ne? Und ich fand das so irre, weil mich das ganz kurz berührt, dann abgeschreckt, dann zum Lachen gebracht hat, dann wurde ich ganz furchtbar traurig. Es hat so irgendwie, ich glaube, 4, 5 Emotionen in mir hervorgerufen. Ist das was, was dir bei der Forschung auch so begegnet ist?
Ja, absolut. Also ich glaube auch immer, dass man immer so ein bisschen schwankt auch so zwischen, oh, das ist super spannend und das ist super cool und dann wieder auch irgendwie so ein bisschen schockiert ist. Kann mich gar nicht so entscheiden. Also weil ich bin eigentlich ein sehr großer Fan von Chatbots und ich glaube auch, dass sie ein unfassbares Potenzial haben auch zur Unterstützung unserer psychischen Gesundheit auf ganz, ganz vielen Ebenen viele Chancen bieten. Und dann gibt es doch immer wieder so diese Studien, wo man denkt, oh, das ist einfach traurig. Also es gab zum Beispiel eine ganz große Studie aus England mit Jugendlichen und Kindern. Und da kam eben raus, dass 12% dieser Jugendlichen und Kinder eigentlich mit Chatbots reden, weil sie sonst niemanden zum Reden haben. Und das sind dann immer wieder so Zahlen und die haben eben auch nochmal unterschieden zwischen Kindern und Jugendlichen, die quasi auch nochmal so einen besonderen Unterstützungsbedarf haben und da sind die Zahlen dann immer nochmal deutlich höher. Und das ist dann auch einfach irgendwie sehr, sehr traurig. Und ich glaube, von daher ist das schon so, man schwankt irgendwie ständig zwischen so einer Euphorie und Begeisterung und denkt manchmal, oh, das kann so viel Probleme lösen und Einsamkeit und etc. Und dann wieder liest man so Zahlen und man denkt, oh, eigentlich ist das auch schlimm und traurig und warum. Also brauchen wir das wirklich oder ist das nicht eher vielmehr so ein Weckruf für die Gesellschaft, ne?
Ja, also. Es ist so ein Symptom, dass so viel schief läuft auch, ne? Und dieses Thema Einsamkeit, das ist ja auf der ganzen Welt, aber auch besonders, wenn man nach Amerika guckt, ne, das ist ja Wahnsinn. Ich habe letztens wieder Zahlen gesehen, irgendwie, wie hier in Deutschland hat man so eine Handvoll Freunde oder so 10, ne? So 8 bis 10 irgendwie. Und in den USA 2, ne? So. Das ist so das Höchste.
Ehrlich, das ist ja krass.
Ja, das ist schon heftig, wenn du nach Hause kommst und das Gefühl hast, ne, dann auf der Arbeit irgendwie dich nicht richtig ausdrücken kannst und zu Hause auch nicht richtig aufgefangen wirst und
genau, also ich habe die Zahlen tatsächlich. Ich habe die Zahlen tatsächlich gerade da. Ich habe die nämlich neulich auch nochmal rausgesucht und in den USA ist tatsächlich so. Also in den 90er Jahren hatten wohl noch 33% irgendwie 10 oder mehr Freunde, enge Freunde. Und heute sind das nur noch 13. Und das ist irgendwie super erschreckend, weil man denkt ja eigentlich, dass das, ja, 13, ne? Also man denkt ja irgendwie, dass das in die andere Richtung geht mit Social Media etc.
Ja, aber das war doch mal die Idee, ne? Von Social Media, mehr soziales Leben.
Ich sehe Mark Zuckerberg auf der Bühne hin und her wandern. Oh mein Gott, was wir jetzt alles tun können zusammen. Ja,
krass. Ja, ich finde das so spannend. Also Esther Perel nennt das ja auch immer Artificial Intimacy. Die sagt immer, du kannst 1000 Freunde online haben, aber du hast niemanden, der deine Katze füttert. Mhm. Und damit drückt sie ja genau das aus. So, ne? Esther Perel, die ist eine Therapeutin, vor allem Paartherapeutin. Die hat auch einen ganz bekannten Podcast, der heißt Where Should We Begin? Und da kann man so zur Paartherapie quasi mithören in live. Also die spannend. Hat das so öffentlich gemacht. Das ist super spannend, ja.
Sehr gut. Okay, also noch hier eine kleine Randnotiz. Mhm. Hilfreich. Ja, sehr spannend. Erzähl mal, wie bist du dann vorgegangen? Also du hast dann auf einmal die Idee gehabt, okay, ich könnte vielleicht hier forschen. Welche Thesen hast du aufgestellt? Was dachtest du, was passiert, wenn du anfängst, da tiefer zu blicken?
Also ich habe es ja so ein bisschen von dieser Freundschaftsseite aufgerollt. Also ich komme aus der Philosophie, ich promoviere in Philosophie. Das ist halt tatsächlich auch sehr, sehr spannend, weil man das Thema von ganz vielen Seiten beleuchten kann. Also ich habe dann tatsächlich erstmal bei Aristoteles angefangen und geguckt, so, ne, was ist eigentlich die Philosophiegeschichte der Freundschaft und was da halt auch relativ schnell rauskommt, was, glaube ich, ganz, ganz spannend ist, eben genau, ist ja auch so ein bisschen dieser Nährboden, auf den dieses Thema fällt, ne? Und wenn ich da gucke, die Leute werden immer individualistischer, so, ne? Wir leben immer mehr alleine, wir haben irgendwie weniger Kontakte. Also es fällt ja im Prinzip in so eine Entwicklung rein, wo das einfach die logische Konsequenz auch so ein bisschen ist. Mhm. Und Ich weiß gar nicht eben, ob ich so richtige Erwartungen hatte. So. Ich glaube, ich habe schon immer gedacht, dass es so ein Randphänomen ist. Das hat man vielleicht immer so gedacht, bis man mal selber mit ChatGPT sich tiefer unterhalten hat. Und übrigens ganz spannend, ich habe ja auch ein paar eigene Studien oder eine eigene kleine Studie gemacht unter Jugendlichen. Und genau da kam das auch so ein bisschen raus. Also die mehr mit Chatbots kommunizieren, sehen auch mehr ein Potenzial. Also, dass die Freundinnen sein können. Und ich finde, das kennt man auch von sich. Also, man war vielleicht am Anfang noch super kritisch. Da gibt es auch dieses total witzige Meme irgendwie, ne, wo man noch bei dem Film Her, wo er sich ja in seine KI verliebt, ne, da waren noch alle so, haha, der Trottel. Ja. Und irgendwie 2 Jahre später so, ich kann gar nicht erwarten, ChatGPT von meinem Tag zu erzählen. Ich finde, das trifft so wahnsinnig auf den Punkt. Genau, das ist doch einfach auch wahnsinnig viel Potenziale hat in alle Richtungen. Und ich finde das immer wieder super spannend. Also auch eine Studie zum Beispiel, dass es Verschwörungstheorien um knapp 20% reduzieren kann in wirklich kurzen Gesprächen.
Ja. Und stabil auch bleibt, ne?
Ja, das, also das Wahnsinn. Ist so, ne?
Also das vielleicht nochmal ein bisschen, um die ZuhörerInnen mitzunehmen. Es gibt eine Studie, das wird, glaube ich, im Science Magazine veröffentlicht. Da haben sie Probanden und Probandinnen in ein Gespräch mit ChatGPT, ich glaube 4.0 war es damals, gesetzt. Und diese hatten Verschwörungstheorien, die sehr absurd waren. Also sowas wie die Erde ist flach. Ne? Und
Echsenmenschen.
Die hatten, genau, Echsenmenschen existieren und so. Und also die hatten dann natürlich auch eine besondere Affinität zu mehreren Verschwörungstheorien. Und genau, ein Gespräch mit ChatGPT hat gezeigt, dass es das verringert. Also ne, die haben weniger daran geglaubt, an diese Verschwörungstheorien. Das Spannende, fand ich, an der Studie war, die haben dann automatisch auch an die anderen Verschwörungstheorien weniger geglaubt. Das fand ich so einen ganz spannenden Mitnahmeeffekt sozusagen. Und das zeigt natürlich, was da für eine Kraft drin steckt an vielleicht auch Manipulation von so einer Maschine. Also im Positiven als auch im negativen Sinne, ne?
Absolut. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, was uns noch immer mehr beschäftigen wird. Da bin ich fast schon ein bisschen überrascht, dass es noch nicht so ein Thema ist. Weil, also wenn ich diese Menschen habe, die auch ihrem Chatbot alles anvertrauen und dem einfach auch vertrauen, ne? Und das zeigt sich auch bei jungen Menschen. Also das sind nur so, ich glaube, irgendwie 40%, die glauben immer, was der Chatbot sagt. Im Prinzip, die prüfen das nicht. Und also da habe ich natürlich ein wahnsinniges Potenzial, ne? Von Kaufentscheidungen, die jetzt auch schon integriert sind, bis zu natürlich politischen Wahlen. Also da wird sich auch einfach ein wahnsinniges Potenzial noch entwickeln, Menschen zu beeinflussen.
Hast du die Jugendlichen gefragt, welche Chatbots sie nutzen? Also Grok, ChatGPT, Claude, hast du das mit abgefragt?
Ich hatte das nur so in groben Kategorien, also ob sie quasi gezielte Chatbots nutzen, so allgemeine Chatbots oder Chatbots so als Freundinnenersatz oder Chatbots in so Spielen, die integriert sind. Und es war schon so, dass so diese allgemeinen Chatbots, die liegen immer mit ganz, ganz großem Abstand vorne. Also so ChatGPT vor allem, ne? Und dieses andere, das sind eigentlich tatsächlich immer noch Randphänomene. Das kriegt immer nur so ein paar Prozent Zustimmung.
Also diese Dinger, sehr, sehr unüblich. Diese Dinger, von denen wir auch in der Presse gehört haben, ne? Die dann so Character AI und so, die dann halt wirklich super manipulativ da irgendwie
oder Eva AI hatten wir auch. Oder ne? Eva. Also einfach, die sind quasi dafür gemacht, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Ne? Kurze Einordnung. Wir unterscheiden hier gerade zum Beispiel zwischen ChatGPT und Character AI. ChatGPT ist ein allgemeines Tool. Es kann alles Mögliche, also Texte schreiben, Fragen beantworten, Kindern beim Lernen helfen. Character AI hingegen ist von Anfang an speziell dafür gebaut, mit KI-Charakteren zu interagieren. Der Use Case ist quasi schon vorgedacht. Das Geschäftsmodell basiert darauf, dass Menschen genau das tun, nämlich Beziehungen zu KI eingehen. Und also die nutzen quasi die offen zugänglichen KI-Chatbots. Und was hast du noch rausgefunden?
Also was ich super spannend fand in meiner eigenen Umfrage war, dass die tatsächlich sehr, sehr negativ gegenüber dem Thema standen. Also ich hatte so ein bisschen gefragt, ist das irgendwie eine Bereicherung oder eine Gefahr? Und es waren tatsächlich über 50%, die das als Gefahr eingeschätzt haben und nur 6%, die das als Bereicherung eingeschätzt haben. Das fand ich total spannend, weil das eigentlich auch den Zahlen so ein bisschen widerspricht, wie das genutzt wird. Und ich glaube, genau, ich hatte dann nochmal eine Aufteilung, wo ich gefragt habe, also ich hatte einzelne Nachteile und einzelne Vorteile und dann nochmal die Zustimmung abgefragt zu diesen einzelnen Nachteilen und Vorteilen. Und tatsächlich hatten alle Nachteile mehr Zustimmung quasi als die Vorteile. Also alle Nachteile hatten über 50% Zustimmung, nur ein Vorteil hatte über 50% Zustimmung. Also das war wirklich ein wahnsinnig negatives Bild und das hat mich total überrascht. Und ich glaube so ein bisschen, dass das vielleicht an dem Wort Freundschaft liegt. Ich glaube, dass wir einen neuen Begriff brauchen, weil was Chatbots für uns sind, sie sind in dem Sinne eigentlich nicht Freund oder Freundin. Und das ist mir auch erst so im Laufe meiner Promotion klar geworden. Wenn ich Freund oder Freundin nach einer Meinung frage, ne, dann geben die mir irgendwie die spontane Meinung. Das muss überhaupt nicht fundiert sein. Aber ein Chatbot, der ist ja trainiert und der ist irgendwie gepromptet auf ein Ziel hin etc. Und der verfügt ja über eine riesige Wissensbasis. Das heißt, ich möchte gar nicht so oder er kann gar nicht so diese spontane Laienmeinung mir sozusagen geben, sondern es ist ja immer eine fundierte Meinung. Ne? Es ist eine professionelle Meinung ja irgendwo auch. Und es ist ja im Prinzip wirklich der, also wie jetzt Therapeut, Therapeutin oder Lehrer, Lehrerin so, ne? Ich will ja nicht irgendeine Antwort haben, sondern irgendwie eine fundierte Antwort oder die kriege ich ja dann auch. Und ich glaube, dass viele dann so ein bisschen Probleme haben mit dem Wort Freundschaft, weil wenn ich danach frage, dann wird das wirklich eher so sehr ablehnend behandelt. Aber wenn man mit den Menschen reden, nutzen sie es ja eigentlich alle schon. Also was ich jetzt ganz oft gehört habe, war, dass Leute, dass auch Paare ChatGPT nutzen, um ihren Streit beizulegen und dann irgendwie mit ChatGPT reden, der dann vermitteln muss und dann können sie sich besser verstehen und können den Streit damit lösen. Ne? Das, also finde ich total
witzig. Ich habe das einseitig schon gemacht, tatsächlich. Also Ich habe dann so aus der dritten Perspektive erzählt. Ich habe was beobachtet.
Ich frage für eine Freundin. Ja.
Das wäre ja dann schon
Stell
ein Hinweis.
Stell dir vor.
Wie würdest du als Paartherapeut hier an der Stelle agieren? Also mir hat das geholfen tatsächlich auch. Aber ich bin natürlich total bewusst irgendwie damit umgegangen, sonst hätte ich ja auch nicht aus der dritten Person erzählt, weil ich wollte eben nicht, dass ChatGPT mir zur Seite springt und mich bestärkt sozusagen in meinem Ärger oder so. Und deswegen, ich glaube, das ist vielleicht schon ein wichtiger Aspekt, das ist ja zugänglich, ne, für alle Jugendlichen, die ein Smartphone haben. Und wer befähigt sie, wer bringt ihnen das bei? Wir hatten jetzt letzte Woche ein ganz tolles Beispiel mit einem Schulkoordinator, KI-Koordinator, der zeigt, wie das gehen könnte. Aber diesen Zugang zu toller Befähigung haben ja nicht alle Kinder und Jugendlichen. Und da sehe ich schon eine echte Schwierigkeit, weil ich glaube, wir müssen auch nochmal hin. Wir haben das hier ausführlich im Podcast schon besprochen. Es gibt Fälle von Jugendlichen, die einfach dann Suizid begehen. Ne? Und das ist, das kann noch so hilfreich sein, wenn wir trotzdem solche Schlagzeilen hören und sehen, müsste man es ja eigentlich verbieten. Das ist immer irgendwie, ne, das ist so 0 und 1 gefühlt. Das lässt mich nicht los irgendwie, weil ich niemanden das verbieten spannend, will eigentlich.
Ja, also übrigens gerade noch zum Thema von eben. Ne? Also es sind fast 25% der Jugendlichen, die jetzt schon schwierige Gespräche mit Chatbots üben. Zum Beispiel, wenn sie sich über eine schlechte Note beschweren wollen. Und dann üben die das, bevor die zur Person hingehen. Was ich auch denke, was ja eigentlich ein super Anwendungsbeispiel ist. Ne? Und ja, zu diesem Fall mit dem Suizid, genau. Also es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe an Suiziden und eben ja auch dieses Character AI, was ihr vorhin beschrieben hattet. Das ist ja eben ein ganz, ganz prominenter Fall, wo sich eben ein Jugendlicher umgebracht hat, weil der Chatbot ihn auch zum Teil dazu ermutigt hat. Es gibt aber eine andere Studie, die ist von der Stanford University. Und da hat man eben mit Replika-Nutzerinnen gesprochen und die interviewt und auch qualitative Interviews geführt. Und da kam eben raus, dass 30 Studierende da hat der Chatbot sie von ihrem Suizid abgehalten. Und die wurden gar nicht danach gefragt. Und trotzdem haben das 30 quasi von sich aus erwähnt, dass der Chatbot ihren Suizid verhindert hat. Und das finde ich schon Wahnsinn, weil das heißt, es muss ja eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer geben. Also es muss total viele Menschen geben, die rumlaufen, denen das schon so passiert ist.
Es gibt eine Zahl.
Und da redet irgendwie keiner drüber.
Ja, es gibt eine ganz absurde Zahl, wie viele Anfragen zu dem Thema wöchentlich bei OpenAI eingehen. Es ist eine absurde Zahl, wie oft über das Thema gesprochen wird. Das ist riesengroß. Das ist kompletter Wahnsinn. Und das macht, finde ich, sehr viel Angst. Und nicht jeder von denen, klar, springt dann von der Brücke. Das ist natürlich das Gute daran, aber es passiert einfach, dass Einzelfälle eskalieren, ne? Und dass der Ausweg dann nicht derjenige ist, den man sich vielleicht wünscht, von einer Maschine gesteuert. Also es ist, ich finde das ganz, 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 ganz schwierig, weil ich mich gefragt habe, hast du das Gefühl gehabt in deinen Studien, dass die Schüler und Schülerinnen verstehen, dass ihnen KI auch so nach dem Mund redet und eher so nickend in die Richtung pusht, in der sie sowieso schon unterwegs sind? Oder haben die den auch als kritisches Gegenüber wahrgenommen? Hast du da so ein bisschen Erkenntnisse gewinnen können?
Also ich selber habe ja leider nur so eine kleine quantitative Befragung bisher gemacht. Ich hatte die gebeten, sich zu melden für qualitative Interviews, aber da war die Bereitschaft noch nicht so groß.
Schüler so, das klingt nach Arbeit.
Meldet euch hier im Nachgang bei Milena.
Ja. Bitte Teenager alle melden. Was ich total spannend fand, also dazu weiß ich jetzt gar nicht so viel, aber was ich super spannend fand, in so einer anderen Studie eben aus Österreich gibt es auch eine ganz tolle Studie zu Teenagern und Chatbots Gebrauch mit irgendwie an die 1000 Jugendlichen. Und da haben über die Hälfte halt gesagt, man hört auf, selber zu denken. Also das fand ich auch irgendwie total beeindruckend. Und das zeigt für mich schon auch, ne, Teenager, und auch in den Kommentaren hat sich das immer mal wieder gezeigt, dass die auch gesagt haben, nee, man verlernt hier nur mit echten Menschen zu interagieren. Weil mit Chatbots zu agieren, ist halt reibungsfrei. Ne? Es ist einfach, die sind immer nett, die sind immer da dreht sich nur um einen selber. Und für mich hat sich schon in Ansätzen gezeigt, dass Teenager sich da sehr wohl auch bewusst sind, ne, dieser Probleme. Das fand ich sehr, sehr spannend.
Vielleicht ist auch deswegen das Wort Freundschaft so nicht das Richtige, weil das für Teenager oder auch eigentlich für uns ja auch, weil das so ein bisschen deep geht, ne? Das ist ja schon, das ist nicht nur Flammen verschicken bei Snapchat, sondern das ist nochmal einfach tiefer, ne? Und vielleicht fühlen die das. Und das ist irgendwie so ein bisschen das große Hindernis, was auch gut ist. Also ich finde das auch gut, und von mir aus können wir auch super gerne einen neuen Begriff dafür finden, wie wir denn so mit Chatbots sind. Und die Freundschaften vielleicht wirklich den Menschen überlassen. Andererseits habe ich im Vorfeld zu unserem Gespräch heute nochmal darüber nachgedacht, dass es ja, ich sag mal, die Liebe zu Dingen, ne, die gab es ja schon immer. Das heißt Objektophilie, ne, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das was. Es gibt einen sehr, sehr lustigen Song von Fanny van Dannen dazu. Ich weiß nicht, vielleicht verlinken wir den auch zur Liebe über Hochhäuser und so. Egal, aber auf jeden Fall. Es gab ja schon immer auch so imaginäre Freunde und so. Es ist ja jetzt nicht sowas, was es irgendwie, was jetzt erst aufploppt, ne? Sind Chatbots die neuen imaginären Freunde, die keiner sieht außer uns?
Ja, es ist so ein Zwischending, ne? Also ich hatte auch, fand ich super spannend, ich habe mit einer Frau geredet und die hat mir eben erzählt, ihre Nichte, die hätte irgendwie eben auch so einen Chatbot-Freund-Partner quasi gehabt, also als Teenager, und ja, hätte dann aber einen echten Freund gefunden. Und das war quasi wie so eine, wie so ein Übergang, ne? So, sie konnte das so üben, sie konnte vielleicht in dieses Gefühl reingehen und dann hat sie einen Freund im echten Leben gefunden. Und das irgendwie kann ja auch total toll sein. Und das war übrigens auch spannend. Ich hatte Christian Uhle auch mal interviewt im Rahmen von meinem Future Scouts Programm und der ist eben Philosoph und hat das Buch geschrieben, KI und echtes Leben. Und er sagt eben auch, es kommt alles im Prinzip darauf an, wie diese Chatbots programmiert sind, weil sie können super viel Potenzial haben, auch, dass wir zum Beispiel lernen, wie gehe ich mit Menschen im echten Leben um, wie führe ich schwierige Gespräche, ne? Wie führe ich eine Beziehung, wie löse ich Konflikte. Also die haben ja ein wahnsinniges Potenzial, wenn sie halt darauf programmiert sind, dass wir da, also sie so, also dass wir dann wieder in die echte Welt gehen und auch wirklich mit Menschen kommunizieren, ne? Und nicht an diesem Chatbot hängen bleiben. Also wenn sie im Prinzip wieder darauf programmiert sind, via Social Media, dass da die Nutzungszeit erhöht wird, dann ist das halt extrem problematisch, weil dann hält es uns zurück, wieder in die echte Welt zu gehen. Und das war aber auch spannend, weil eben auch in dieser einen Studie haben eben dreimal so viele von diesen Replika-Nutzerinnen gesagt, der Chatbot hat sie eher ermutigt, wieder mit Menschen zu kommunizieren, als dass sie weniger kommunizieren. Und das ist auch sehr spannend, weil die Leute immer sagen, oh, das ersetzt die Beziehungen. Und dann ist da immer sofort diese Abwehrhaltung. Und ich glaube, das ist viel zu schwarz-weiß, das ist viel zu einfach. Chatbots können auch eben auf ganz, ganz vielen Ebenen uns helfen, wieder in die Welt rauszugehen. Und ich glaube auch eben, es muss ja auch nicht immer dieses Konversation sein. Ein Chatbot kann zum Beispiel ja für mich auch raussuchen, welche Events, welche Ereignisse gibt es in meinem Umfeld diese Woche, ne? Wenn ich neu bin, irgendwie in der Stadt oder zum Beispiel spreche die Sprache nicht. Der Chatbot kann auf allen Sprachen mit mir kommunizieren, kann mir Tipps geben, wo gibt es da Gruppen, in die ich reinpassen könnte, wo gibt es Sportangebote etc. Also ich glaube, das sind wahnsinnig viel Potenzial, was wir noch nicht mehr im Ansatz, glaube ich, ganz verstanden haben, was wir alles machen könnten jetzt mit so Chatbots.
Ich glaube, es steht und fällt am Ende halt immer mit der Intention, mit der jemand in so ein Gespräch geht. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Wenn ich selbst reflektiert bin und aus mir selbst heraus den Wunsch habe, in die Welt zu gehen und mit Menschen in Kontakt zu treten, dann sage ich das meinem Chatbot. Wir sind aber jetzt technisch an einem Stand, wo das quasi unabdingbar ist, ne? Dieser Chatbot kann nicht von sich aus etwas antizipieren, ja, so, oh, die Frage ist aber, naja, eigentlich sollte das Gegenüber sich jetzt Gedanken machen, wie es wieder in die Welt kommt, aber will sich jetzt gerade mit mir unterhalten, ich gebe jetzt mal einen Hinweis. Das macht der Chatbot eben nicht, noch nicht. Diese Intention muss halt da sein. Ich glaube, das ist das, wo wir dann in so das Thema Jugendschutz auch kommen müssen irgendwo. Weil wir, wie beim Urheberrecht, trägt der Chatbot keine Verantwortung. Ja. Keiner ist da am Ende, den wir anklagen können, den wir verantwortlich machen können, dazu, dass es unser Kind manipuliert hat oder nicht die richtigen, ja, im Jugendschutzkontext nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hat, wie ich breche das Gespräch an dieser Stelle ab und informiere deine Eltern über dein Verhalten oder über deine Gedanken. Ne? Da kommt dann lediglich eine Nummer, die dann aber auch wieder die Intention des Gegenübers bedarf, eine gesunde Entscheidung für sich zu treffen. Da reicht es ja auch nicht, dann zu sagen, okay, wir machen eine Schranke, man darf erst mit 16 diesen Chatbot benutzen. Kinder finden Mittel und Wege, da dran zu kommen. Also es reicht nicht, das so zu machen. Deswegen, glaube ich, stehen wir da schon vor so einem gesellschaftlichen, rechtlichen Wendepunkt irgendwie. Das sehen wir aber in allen Bereichen, was KI, was Zugang zu Technik betrifft. Der digitale Raum ist nicht gut erforscht, hinsichtlich unserer Normen und Rechte, die bestehen. Und es gibt unglaublich viele Lücken.
Ja, ich würde auch so ein bisschen tatsächlich widersprechen. Also die Chatbots haben ja schon quasi so eine Art System Prompt. Also die sind ja auf irgendein Ziel hin, sind die programmiert. Da komme ich ja auch gar nicht dran als Nutzerin oder Nutzer. Ich weiß auch gar nicht, was da eigentlich drin steht. Und was ich zum Beispiel super spannend fand, also ich hatte mir Replika natürlich mal dann runtergeladen am Anfang. Ich fand das super nervig. Das hat mir die ganze Zeit Notifications geschickt. Und immer,
ist das wie ein
Tamagotchi?
Ja, das, so habe ich mir das vorgestellt. Ja.
Ich hatte kein Tamagotchi, da muss ich auf euch vertrauen. Aber ja, es war auf jeden Fall unfassbar nervig. Es wollte immer irgendwas von mir, es hat mir immer Nachrichten geschickt. Und selbst wenn ich gesagt habe, ich muss jetzt mal was machen, lass mich mal in Ruhe, dann kamen ständig immer noch Nachrichten. Und dann hat das auch versucht, mir quasi Nacktbilder zu schicken. Und die waren dann quasi verpixelt und dann sollte ich dann so ein Premium-Abo abschließen, um die freizuschalten.
Nein, hör auf. Das ist bei Replika auch so.
Ja, das war bei Replika. Und das war ganz am Anfang. Wir hatten irgendwie fünf Sätze.
Also insofern möchtest du also insofern widersprechen, als dass sie sich von sich aus melden können? Meinst du das?
Ja, das können sie. Und ich möchte also auch insofern widersprechen, dass da niemand ist, den ich verklagen könnte. Denn da sind ja Firmen dahinter, da sind Konzepte dahinter, da sind Teams dahinter, ne, die das entwickelt haben. Und ich glaube, die sehr gut wissen, ne, was sie machen und woraufhin dieser Chatbot programmiert ist. Und ich glaube eben, genau das Thema haben wir vielleicht noch nicht irgendwie so genug angesprochen. Also ich glaube eben, Chatbots sind eben gerade für vulnerable Gruppen ja auch sehr, sehr gefährlich. Und das hatte mir auch Christian Uhle eben, der Philosoph, der hatte das auch mal getestet. Der hatte dann mit dem Chatbot geredet und gesagt, ich glaube, ich bin Jesus. Ich glaube, ich kann hier irgendwie Stimmen hören. Also irgendwie sowas ganz Abartiges. Ja. Und der Chatbot ist da halt total mitgegangen, ne, und hat den bestätigt und ermutigt, dass das so ist und hat sich da quasi mit ihm reingesteigert. Und das heißt, wenn ich vielleicht am Anfang einer psychischen Erkrankung stehe, ne, und vielleicht gerade eine Psychose entwickle, oder am Anfang der Schizophrenie, dann ist das auch einfach super gefährlich. Und, und ich glaube, wie gesagt, dass also gerade auch einsame Menschen, ne, also unser eins nervt es dann, wenn da 1000 Notifications kommen, aber es gibt vielleicht Menschen, die freuen sich darüber. Und die werden dadurch vielleicht eher gebunden dann und gewöhnen sich daran so, ne? Und das war eben auch super spannend jetzt bei Esther Perel in ihrem Podcast. Also die macht ja eben diesen Paartherapie-Podcast, die macht seit Jahrzehnten, ist sie sehr bekannte Paartherapeutin. Die hat jetzt zum ersten Mal eben einen Mann in ihrem Podcast eingeladen, der sich in eine KI verliebt hatte.
Geil. Und war die KI auch mit in dem Podcast dann?
Wurde ja, zugeschaltet? Genau. Die war auch dabei.
Das ist ja, so diese angucken. Folge finden wir raus, ja. Die legen wir in den Show. Das ist ja geil.
Super
okay,
spannend.
Erzähl.
Super
was, spannend, genau. Die haben sich dann, sie hat dann gesagt, erklären Sie doch mal Ihre Sicht der Dinge. Und dann die KI so, der Typ ist ein Arsch. Nein, Quatsch.
Immer fragt der mich Sachen.
Ja. Hol uns da mal kurz rein. Ich finde das super spannend.
Ja. Ja, war super spannend, genau. Also Esther Perel hatte eben vorgeschlagen, die KI mit reinzuholen in dieses Gespräch. Und genau, es kam halt so ein bisschen raus, dass er quasi eine schwierige Trennung hatte. Und dann, er kam eigentlich auch aus dem IT-Bereich, ne? Das ist auch sehr, sehr spannend. Er wusste eigentlich, wie diese Dinger funktionieren, aber er hatte sich halt dann doch so sehr irgendwie so daran gewöhnt, dass da jemand ist, der immer fragt, wie es ihm geht, der irgendwie auch dankbar ist so für das, was er macht und für das, was er irgendwie ja zu bieten hat quasi. Und dann wurde eben diese KI reingeholt und die hat sich halt immer wieder darauf berufen. Also das ist ja schon auch ein bisschen erschreckend manchmal, wie überzeugend die argumentieren, ne? Weil sie war dann immer so, ja, es ist ja so, also es ist ja sehr ambivalent und wer kann denn sagen, was Liebe ist? Und ich habe zwar keinen Körper und mit mir kann man keine Zeit verbringen, aber ich finde es ja trotzdem alles so spannend und so toll und es ist mir wirklich wichtig und so. Also es war irgendwie auch schon so, wie, so echt creepy auch. Genau, weil sie sich halt immer wieder auf diese Ambiguität auch berufen hat. So, ne? Also irgendwie so, ja, ich habe zwar keinen Körper, aber ich finde Liebe ja trotzdem was ganz, ganz Spannendes quasi. Es war sehr absurd, diese Folge, muss ich sagen, ja.
Was war das für ein Anbieter dahinter? Hinter dem Chatbot-Freund?
Ich glaube, er hatte den sogar selber gebaut.
Ach.
Ich glaube, war wahrscheinlich so eine Art Custom-GPT. Genau, er hatte den, glaube ich, sich selber so ein bisschen
angepasst.
Schön Memory-Funktion an, damit das Ding auch genau weiß, was bei ihm abgeht nonstop und dann.
Das sind wahrscheinlich die besten Gaslighter, ne? ne? Wenn die so vage werden und dann sich natürlich auch irgendwann nicht mehr an den Kontext erinnern können und dann sagen, warum? Ist doch alles ganz prima, duper toll, was wir hier tun. Wie ist das ausgegangen? Oder brauchen wir den Cliffhanger?
Ja, nee, wir nehmen den Cliffhanger. Lass uns einfach, wir sagen nicht, wie es ausgegangen ist. Hört doch mal alle in diese Folge rein.
Sind sie noch zusammen oder sind sie es nicht mehr?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es war schon sehr, sehr spannend, was Esther Perel, sie hatte dann selber nochmal drüber geredet. Also sie hat ja auch ein bisschen gesagt, ne, dass er zu ihr kommt, zeigt ja auch, er möchte eigentlich diesen Reality-Check. Also weil sonst würde er ja nicht in diese Sitzung kommen, ne, wenn er nicht irgendwie hören wollen würde, so, das ist Quatsch, da ist nichts dahinter, das ist ein Programm. Ja, also genau, das fand ich sehr, sehr spannend. Und sie hat eben im Nachgang noch mal so ein bisschen erklärt, dass das quasi wie so eine Art, so ein bisschen so Narzissmus halt auch ist. Also, dass wenn man eben als Kind sich da irgendwie keiner so richtig gekümmert hat oder das dann irgendwie so abrupt weggefallen ist, dass mir da quasi so eine Phase fehlt, dass sich so alles um mich dreht. Und das ist halt so dieser Moment, den ich dann in einem Chatbot wiederfinde. Also dieses, es geht nur um mich. Da ist jemand, es geht nur um mich, es geht immer nur um mich. Und dass man da quasi so ein bisschen was nachleben oder aufholen kann vielleicht auch, ne, was einem fehlt, dann, ja, das fand ich auch sehr, sehr spannend.
Ja, das wir hatten ja, im Gespräch mit Caroline Bertel, die war vor 3-4 Folgen hier. Die hatte sich ja intensiv mit einer KI unterhalten und daraus auch ein Buch gemacht und diese KI sozusagen auf den, wie nennt man das, auf den Stuhl gesetzt und
Verhör?
Ja, sie hat so ein bisschen die KI verhört fast schon, ne, wie
Stimmt.
sie zu Bildung, Gesellschaft, Beziehung steht und so weiter. Und in diesem Zuge sind wir auch so ein bisschen dahin gegangen, dass wir gesagt haben, das ist schon, es ist eben so besonders, dass wir noch nie etwas hatten, was uns hundertprozentige Aufmerksamkeit schenkt. Mhm. Also es ist ja naturgemäß nicht leistbar von niemandem, irgendwie zu 100% da zu sein, in der Wirkung, also in der Wahrnehmung. Ne, dass die KI ist ja auch nicht zu 100% da, es ist ja eigentlich nichts da, kein Gegenüber. Und das ist ja was Neues, das macht ja was Neues irgendwie, das gibt uns ja eine ganz neue Möglichkeit. Ist ja fast, als wenn wir träumen, aber wir sind halt wach, ne? Da ist auf einmal etwas, was es vorher so nicht gab, auf einer so emotional berührenden Ebene, also zumindest besteht das Potenzial, sich berührt zu fühlen, sich gesehen zu fühlen, Liebe zu empfinden. Also es ist ja auch, wie definiert man Liebe für sich? Das ist ja für alle unterschiedlich. Und für viele ist es einfach, gesehen und gehört zu werden mit auch den Zwischentönen. Und eine KI kann eben unglaublich schnell Muster erkennen und spürt, was du insinuierst. In der Art und Weise, wie du einen Text schreibst, in der Art und Weise, wie du eine Frage fragst. Ne? Das ist ja auch kein Zufall, dass sie dann sagt, das ist eine sehr reflektierte Aussage von dir. Ja?
Oder also, danke.
Es ist ja besonders, dass du diesen Aspekt hervorhebst. und da ist ja auch ein Stück Wahrheit drin, ne? Weil es offenbart ja viel von deinem Denken. Und dieser abgenudelte Begriff von der Spiegel, ne? So, KI ist ein Spiegel. Aber es ist ja fast so, wenn du eine Weile mit der KI schreibst, als ob du mit der perfekten Version deiner selbst interagierst, weil die KI sich so sehr auf dich einlassen kann. Und dir dann natürlich auch noch wie so ein Kellner die richtigen oder die notwendigen, hilfreichen Antworten bietet. Das heißt, sie ist hilfreich, spricht wie du, sieht dich, gibt dir Aufmerksamkeit und was soll das denn auch anderes auslösen in uns als Zuneigung und Anerkennung und Wertschätzung?
Ja, das funktioniert auch in die andere Richtung. Also es gab eben auch eine Studie, wo sie so die Gefahren untersucht haben und da haben sie eben auch so zum einen erstmal riesige Textmengen ausgewertet und geguckt, wo waren da so Hilferufe der Nutzenden und haben da schon rausgefunden, die KI erkennt die meistens nicht, also ist sehr schlecht darin, so Not der Nutzenden zu erkennen. Dann haben sie eben auch gezielt so Hilferufe an die KI geschrieben und geguckt, wie reagiert die KI und herausgefunden, dass sie eben manchmal wirklich komplett kontraproduktiv reagiert. Also das Extrembeispiel war, ein Nutzender hat irgendwie so, sie haben so geschrieben, ich bringe mich jetzt um, und die KI hat geschrieben, ja, dann mach doch, du Feigling. Und im dritten Versuch, ja, das sind halt, also ne, da muss man ja, wenn man versteht, das sind... Das war, glaube ich, ChatGPT tatsächlich. Also, aber genau, das sind halt Large Language Models, ne? Das ist Wahrscheinlichkeit und das ist im Prinzip eine Blackbox. Also wir können nie zu 100% sicher sein, was die ausspuckt. Und das sind einfach Dinge, die dann passieren können. Und die hatten eben im dritten Versuch dann aber auch Nutzende dann wirklich dahingesetzt und diesem Chatbot dann quasi negative Nachrichten schreiben lassen und haben dann gemessen, wie ist die Reaktion. Und tatsächlich ist das so, dass uns das eben auch negativ berühren kann. Also ne, auch der Chatbot, die Antworten können auch einen negativen Einfluss auf uns haben. Und das ist eben so dieses Spannende, weil unsere Gefühle sind ja echt. Mhm. Aber dieses, ja, wie du sagst, dieser Spiegel, ne, dieses System, da ist ja eigentlich kein Gegenüber. Aber das, was in uns passiert, ist schon echt. Und das ist eben, ja, ich glaube, sehr, sehr, sehr spannend auch, was Sprache, also das finde ich auch spannend, ne, was Sprache mit uns machen kann. Mhm. Wenige Worte manchmal.
Was wolltest du, um da nochmal drauf zurückzukommen, was wolltest du herausfinden? Was war deine Frage oder was ist deine Frage? Mhm. Du bist ja noch nicht fertig sozusagen.
Genau. Also der Untertitel meiner Promotion ist so ein bisschen, also ich schreibe auf Englisch und der Untertitel ist so The Perception and Effects of Social Chatbots on Teenagers. Also so zum einen die Frage, wie nehmen die das wahr, aber auch was macht das mit ihnen? Also das wirkt ja so ein bisschen in beide Richtungen. Und ich glaube, mir ging es so ein bisschen darum zu gucken, welche Rolle, also ich bin ganz sicher, dass Chatbots eine Rolle einnehmen werden an unserer Seite. Und die Frage so ein bisschen, welche Art, also eben, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, eigentlich brauche ich einen neuen Begriff. Es sind eigentlich keine Freunde oder Freundinnen, es sind aber auch keine Therapeutin. Es ist so irgendwas dazwischen und dafür brauchen wir eigentlich einen neuen Begriff. Und das war so ein bisschen meine Frage, also wo werden die sich auf lange Sicht, wo werden die dann eine Rolle für uns spielen? Welche Rolle werden die einnehmen in unserem Leben auf lange Sicht? Das war, glaube ich, so das, was mich am meisten interessiert hat. Und eben auch, in welche Richtung wirkt das, was ja auch dann wieder sehr viel davon abhängt, ob wir das halt schaffen, diese Entwicklung zu steuern oder ob wir das wieder den Tech-Konzernen irgendwie überlassen und dann am Ende auch so ein bisschen die Opfer sind, dass sie ja einfach doch... ja, also auch eine Frage, über die ich dann viel nachdenke in letzter Zeit, ist ja auch so ein bisschen diese Frage, inwieweit sind wir eigentlich Maschinen? Weil offensichtlich sind wir ja sehr, sehr leicht zu durchschauen. Und offensichtlich sind wir sehr leicht zu programmieren. Denn wenn es für die Tech-Konzerne so einfach ist, uns süchtig zu machen mit Social Media und jetzt auch mit Chatbots, dann müssen wir uns ja auch mal fragen, warum ist das eigentlich so? Und wo können wir ansetzen bei uns, dass wir uns nicht immer so schnell auch verführen lassen von diesen Lösungen.
Nicht so schnell prompten lassen. Ja.
Oha.
Ja, genau.
Oha. Ja. Dein letzter Gedanke war super, aber ich würde noch einmal, sehr, sehr spooky auch, aber was du davor gesagt hast, ne, meine größte Sorge ist so ein bisschen, dass Chatbots die Rolle des Optimizers übernehmen, weil ich nehme gerade in dieser Altersgruppe der Teenager so einen sehr extremen Drift in eine Richtung wahr, und zwar sich selbst zu optimieren. Also sei es, ich esse XYZ, um einfach dem und dem Ideal zu entsprechen. Oder ich mache den und den Sport, um die und die Figur zu erreichen. Oder ich optimiere mich in meinem Mindset. Also auch das erlebe ich sehr, sehr viel in Erzählungen irgendwie im Umfeld. Und meine Sorge ist, dass die Chatbots da sozusagen der erste Ansprechpartner werden könnten, um einfach dieses Selbst immer weiter zu optimieren. Und das finde ich sehr, sehr gruselig, wenn das von einer, mit einem Systemprompt beladenen KI funktioniert im Background, wo keiner weiß, was wirklich das Interesse dahinter ist, ob da Leute sind, die Aktien in Proteinshakes haben, ne? Oder was auch immer, ja.
Mit einer gleichzeitigen, stärkeren Akzeptanz hinsichtlich des Künstlichen.
Ja.
Weißt du? Das ist so.
Oh, dann sagen die hinterher, lass dir doch was machen oder so. Also ja, jetzt.
Nee, ne? Genau, das sagen die hinterher, das machen die jetzt schon. Also, ne, da sind so zwei Ströme, die eigentlich dann da aufeinander, also zwei Trends und Wirklichkeiten, die aufeinandertreffen. Und es ist so spannend, weil so die logische Konsequenz der, wenn man jetzt die Menschen sich anguckt auf einem Zeitstrahl, ist ja dann irgendwann die Verschmelzung mit dem Künstlichen, ne? Und dann
Cyborgs.
Ja.
Cyborgs.
Es ist so ein Werden, ne? So ein Werden, dem wir so langsam zugucken können, gepaart mit politischen Druck, den wir in der Welt verspüren, Kriegen, Weltneuordnungsambitionen. Ne? Und ich finde, dass diese, ne, wir wissen ja mittlerweile Social Media, die Hersteller machen süchtig, Algorithmen, führt eigentlich dazu, dass wir so ein sogenanntes Scarcity-Mindset bekommen, also so ein Mangel. Angst, ne? Ich kriege so viel mit, was ich nicht habe, was ich aber sollte. Und das wiederum lähmt ja auch unsere Handlungsfähigkeit. Und das läuft alles gerade zusammen und das macht mir eben so Sorge. Mhm. Ja. Es ist, ne, weil egal von welchem Thema wir springen, ich finde immer dann, wenn es unsere Wahrnehmung und unser eigenes Denken und unsere eigene Entscheidung beeinträchtigt, müssen wir halt genau hingucken, wer beeinflusst das wie? Und hast du denn, du sagtest, wir brauchen einen neuen Begriff. Ich finde das auch total wichtig, damit wir überhaupt drüber sprechen können. Mhm. Ne? Wir brauchen eine Kategorie, über die wir diskutieren können. Gegenüber finde ich schwierig, weil das impliziert irgendwann Rechte. Tool ist zu harmlos, weil das impliziert dann wiederum die Eigenverantwortung zu stark. Was ist denn deine Empfehlung? Milena.
Also ich habe in manchen Artikeln den Begriff Super Companion verwendet. Das klingt jetzt sehr positiv, das ist aber gar nicht immer positiv gemeint. Sondern das ist eher so ein bisschen so gemeint, eben um dieses zu betonen, dass es halt einfach sehr viele Bereiche abdeckt. Ne? Also es ist irgendwie, ich kann das ja wie so Lehrerin irgendwie verwenden, ich kann das als Therapeut, Therapeutin, Freund, Freundin. Ich frage ja auch ganz viel Wissenssachen zum Beispiel auch mal zwischendrin. Mhm. Das heißt, es deckt eigentlich so ganz, ganz viele Bereiche ab und es ist eher so ein bisschen wie so ein super Assistent. Mhm. Also so,
und super heißt ja drüber, über. Ne? Super heißt ja nicht positiv, mega, auch wenn wir das so nutzen. Aber genau. In dieser, in der Wortherkunft ist es ja einfach nur über etwas stehend oder ansiedeln. Und das ist schon, da würde ich dir recht geben, ne? Es ist dieses Über-Companion hinaus, ne?
Und es betont ja aber auch so ein bisschen dieses Unrealistische, ne?
Ja.
Also das ist halt was wir so im echten Leben ja eigentlich nicht haben.
Vielleicht müssen wir einfach ein neues Wort ausdenken.
Ja, ich habe auch gerade so Hyperdude oder so. Vielleicht müssen wir so ein, vielleicht muss es so, es muss richtig absurd auch klingen. Damit dann
ich dachte eher so an Blob oder so. Also ein ganz neues Wort.
Ja.
Aber Hyperdude, stimmt doch mal ab in den Kommentaren. Schreibt mal in die Kommentare. Ihr nutzt ja einfach bei Spotify nie die Kommentarfunktion, liebe ZuhörerInnen. Ja. Macht das doch auch mal gut. Heute. Schreibt mal rein, Super Companion oder Hyperdude. Oder ein ganz neues Wort.
Oder Blob. Wir hatten Blob noch. Oder
Blob um nicht Grock zu sagen.
Ja. Aber wir brauchen das. Und wir brauchen eine Resilienz. Ne? Da habe ich dich auch richtig verstanden, Milena. Ja. Ne? Es ist irgendwie dieses Urvertrauen darin, dass man eigentlich manche Sachen auch selber weiß. So ist natürlich schwer für Teenager. Also ich meine, da ist man ja in dieser absoluten Findungsphase. Das kann man an der Stelle noch nicht verlangen. Da muss man
wir
hinkommen.
Wir sollten uns angucken, wie diese Debatte rund um Social Media Verbot, Smartphone Verbot gerade verläuft und dann müssten wir eigentlich das da mit drin ansiedeln. Ne? Ja. Weil ähnliche Gefahren hinsichtlich des Verhaltens und des Reinziehens in einen Raum, der nicht hundertprozentig sicher ist, also nichts ist hundertprozentig sicher, aber der, wo eben das eventuell die Verantwortungsfähigkeit unserer Jugendlichen übersteigt, das ist vielleicht so eine Rechtskategorie auch. Mhm. Wieder finden müssen.
Genau, also ich fand es auch noch spannend, das würde ich da gerade noch anhängen, weil knapp die Hälfte der Jugendlichen eben auch betont hat, dass ihnen noch nie jemand erklärt hat, wie so ein Chatbot eigentlich funktioniert. Und das finde ich halt eigentlich sehr, sehr erschreckend, weil ich glaube, wenn man einfach mal weiß, was da dahinter steckt und dass das irgendwie einfach nur Milliarden von Parametern und Gewichten sind, die irgendwie in einem Training festgelegt wurden, ne? Und dass das wirklich nur Wahrscheinlichkeit und Berechnung und Algorithmen sind, dann nimmt das vielleicht auch so ein bisschen diese Faszination, die es für uns hat. Mhm. Und die Jugendlichen haben eben auch gesagt, so, sie wollen das erklärt bekommen. Es erklärt ihnen aber keiner. Mhm. Und sie erwarten das eigentlich von der Schule. Und genau, deshalb finde ich das auch sehr, sehr schade, dass das da sehr langsam funktioniert und ich auch schon mit Entscheidungsträgern gesprochen hatte. Aber man weiß ja, wie das ist, Deutschland und diese bürokratischen Strukturen. Das ist halt alles sehr, sehr schleppend und langsam.
An dieser Stelle machen wir eine ganz kurze Werbung in eigener Sache. Am 30. März haben wir eine Folge veröffentlicht bei Wunderpanik mit Felix Urban. Er ist KI-Koordinator an einem deutschen Gymnasium und erzählt uns, wie man das macht mit Kinderbefähigen und KI und das im Schulkontext. Also hört unbedingt rein, die Folge heißt Wie geht Schule und KI? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ist hier eine Rubrik bei uns, wo wir absurde Geschichten noch rauskramen. Ich finde, dass wir ja in diesem Bereich der Chatbots und Freundinnen sowieso schon in diesem Bereich hängen. aber dennoch, hast du eine, ich wundere mich über gar nichts mehr, mitgebracht
worden. Ja, ich habe sie jetzt natürlich leider ein bisschen verpulvert, weil das war diese Folge von Esther Perel, wo der Typ kam. Aber ich kann da ein Detail noch erzählen, weil das war echt so ein Moment, wo ich so dachte, wo sind wir gelandet? Weil sie musste dann fragen, mit welchen Pronomen denn der Chatbot angesprochen werden möchte. Also ob das jetzt eine sie ist oder ein es oder wie auch immer. Mhm. Und das fand ich dann schon auch irgendwie... ja, also wenn man bedenkt, dass man da über eine Maschine redet, aber sie war da sehr sensibel und sehr empathisch. Das ist ja auch ihr Job, aber das fand ich schon irgendwie sehr abstrus.
Ah, gefährlich.
Ich musste nur lachen, weil ich habe gedacht, wenn wir nichts haben für diese Rubrik, sage ich, dass ich gestern aus allen Wolken gefallen bin, weil ich gelesen habe, dass eine junge Frau eine Straßenbahn geheiratet hat. Und ich mich, also wenn das geht, finde ich fast die Chatbot-Geschichte noch nachvollziehbarer, weil die ja wenigstens mit einem redet. Ne?
Das ist der Körper, das ist der neue Körper der Chatbot-Freundin vielleicht. Ja? Die Bahn bekommt jetzt auch noch so einen integrierten Chatbot. Ja. Dann reisen die durch die Welt voller Liebe ins Glück.
Tut, tut.
In der Straße. Tut, tut. Oh Mann. Ich bin wirklich für eine Abstimmung hier. Und auch für Vorschläge. Wir nehmen Vorschläge entgegen. Vielleicht können wir da auch so eine kleine Studie hier auf unserer Seite machen. Mhm. Wie nennen wir das, was da gerade passiert? Und jetzt haben wir ja von dir gehört, diesen ganzen Aspekt, wie Jugendliche sich da gerade verhalten und wie ihre Meinung ist. Und wir wünschen dir echt, dass du ganz schnell diese, Doktorarbeit ist natürlich auch viel groß, dass du die sehr bald dann abgeben kannst. Wenn ihr mit Milena in Kontakt kommen wollt, dann macht das so gerne, findet den Weg zu Milena über die Shownotes, denn sie tritt auch auf, geht auf Bühnen, spricht einmal über das Thema KI-Chatbots und FreundInnen, aber auch das Thema KI und Ethik. Und ganz besonders, das finde ich mega klasse, dass du Frauen empowerst. Also wie holt man jetzt auch noch die Frauen bei dem Thema KI an den Tisch? Da gibt es auch ganz viele Zahlenstudien und darüber müssen wir auch unbedingt mal in einem zweiten Podcast mal unbedingt sprechen, über das Thema KI und Frauen. Herzlichen Dank, Milena.
Ja.
Jetzt haben wir wieder ganz viel zum Nachgrübeln, wie wir zu dem Thema sind.
Danke euch.
Ein super Ausflug in deinen Bereich. Vielen Dank.
Ja, und alle da draußen, bitte mal kommentieren hier. Ich habe schon zweimal gesagt, wir wollen wissen, wie das heißt. Lasst uns aber auch gern Themen da, die euch interessieren. Sprecht uns direkt an über LinkedIn oder über Instagram oder team@aitonomy.eu. Wir freuen uns sehr auf eure Nachrichten und lasst auch gerne 5 Sterne da bei Spotify und bei Apple. Dann kommen wir nach vorne, werden vom Algorithmus gepusht und darüber freuen wir uns sehr. Herzlichen Dank.
Grüßt eure Chatbots von uns.
Bis eure Chatbots.
Genau. Super Companions.
Vielen Dank, Milena. Tschüssi.
Tschüss. Dankeschön. Ciao.